Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Ich bin Sabine Schmidt, schön, dass Sie eingeschaltet haben. In Thüringen, in Schmalkalden-Meiningen, liegen die Inzidenzwerte seit Wochen über 200. Nun versucht man mit kostenlosen Schnelltests die Situation für die Bürger zu verbessern. Diese gibt es seit gestern. Unser erstes Thema dieser Sendung. Die Schulen haben wieder geöffnet, doch sind sie wirklich gut vorbereitet, um die Kinder und Lehrer vor der Verbreitung des Coronavirus zu schützen? Viele Eltern meinen nein und haben deshalb eine Online-Petition gestartet. Sie wollen, dass mehr Luftfilter eingesetzt werden. Und am 1. März dürfen die Friseurbetriebe in Deutschland wieder öffnen. Die Anfrage nach Terminen ist riesengroß. In Duisburg versteigert eine Friseurin nun ihren ersten Termin. Ebenfalls Thema jetzt bei Deutschland heute. Seitdem es Corona-Statistiken gibt, fallen einem immer wieder Orte auf der Landkarte auf, in denen es kaum Corona-Infizierte gibt. Aber natürlich auch sogenannte Hotspots. Ein Landkreis, der seit Wochen wegen extrem hoher Inzidenzwerte über 200 auffällt, ist der Landkreis Schmalkalden-Meiningen. Der liegt in Thüringen. Woran die hohen Werte liegen, darüber grübeln Experten und Politiker, aber auch darüber, was sie tun können, um die Pandemie besser einzudämmen. Seit Montag kann sich in Schmalkalden-Meiningen jeder Einwohner kostenfrei testen lassen. Dafür sind extra mobile Testteams im ganzen Landkreis unterwegs. Und so möchte man vor allem den etwa 900 Industriebetrieben mehr Sicherheit geben. Doch nicht allen bereitet dieser eingeführte Massenschnelltest gute Laune. Unser Landeskorrespondent Henry Bernhard berichtet.
Die Sanitäterinnen vom DRK und die Bundeswehrsoldaten rücken Tische und Stühle zurecht und ziehen ihre Plastikkittel über. Die Mehrzweckhalle in Schmalkalden wird am Montagnachmittag für 3 Stunden zur improvisierten Teststation. Draußen vor der Tür hat sich schon eine Viertelstunde vor Einlassbeginn eine Schlange gebildet. Mit jeweils 2-3 Meter Abstand stehen junge, alte, Paare und Einzelne an, um sich testen zu lassen.
Ja, um Gewissheit zu haben, denke ich mal einfach. Auch gerade wir Studierenden, wir haben zwar Online-Vorlesungen, aber trotzdem möchte man es ja irgendwie wissen. Und auch vielleicht, wenn man mal nach Hause fährt zu der Familie, wenn man gerade hier im Risikogebiet ist, sollte man das schon wissen.
Ich finde es auch prima, dass es so ist, aber allerdings ist es zu wenig, was sie machen, wenn sie das heute erst machen.
Ja, ja? Hätte früher gemacht werden sollen.
Viel früher. Darum gehe ich hierher und will mich testen lassen und gucken, ob ich hochkernig bin.
I want it because I have an internship. I'm going to somewhere else.
Aziz braucht den Test für ein Praktikum, das er in Berlin antreten will. Vor ihm stehen Ilona und Gerald Hartmann. Sie sind aus einem Dorf ganz in der Nähe hergekommen.
Ja, nee, was sagen wir, haben auch eine gewisse Verantwortung unseren Kindern gegenüber, unseren Enkeln gegenüber, auch unseren Kollegen gegenüber. Und ich denke mal, Schmalkalden-Meiningen hat ja einen sehr hohen Inzidenzwert und muss ja nicht dazu beitragen, dass dann noch höher wird.
Der Landkreis Schmalkalden-Meiningen liegt mit einer 7-Tage-Inzidenz von 217 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner ganz vorn in Thüringen und auf Platz 4 in Deutschland. In keinem Thüringer Landkreis gab es mehr Corona-Tote, mehr Corona-Kranke im Krankenhaus auf Intensivstationen. Die stellvertretende Landrätin und Leiterin des Krisenstabes, Susanne Räum, hofft deshalb, mit freiwilligen Tests Ansteckungsketten zu unterbrechen.
Wir wollen mit dem flächendeckenden, niederschwelligen Testangebot eine breite Masse in der Bevölkerung erreichen, weil wir wissen ja aus anderen Gebietskörperschaften, dass kurze Wege das A und O sind, die Testbereitschaft zu erhöhen.
Nicht nur in den Städten, auch in den Dörfern machen die Teststationen Halt. Auch Betriebe können die Teams anfordern und die ganze Belegschaft testen lassen. Einige größere Firmen hätten sich schon gemeldet. Denn gerade sie seien möglicherweise mitverantwortlich für die hohen Ansteckungsraten, meint Susanne Räum.
Wir leben natürlich hier in einer Region mit einer hohen Industriedichte. Es ist nicht wirklich viel vom Lockdown verspürbar auf den Straßen. Das heißt, die Leute müssen weiter zur Arbeit fahren. Homeoffice ist fast kaum möglich und machbar. Und wir haben viele Handwerksfirmen. Und so haben wir dann auch die Infektionen im familiären Bereich.
Und gerade da lasse die Corona-Disziplin zu wünschen übrig, erzählt Nina Knies in der Warteschlange.
Also ich finde, hier benimmt sich keiner so richtig gut. Also auch der Abstand wird nicht eingehalten beim Einkaufen. Man sieht viele ohne Masken. Man bekommt viel mit von Party, von Feierei. Und auch der Karnevalsumzug im neben Dorf. Also ja, verstehe ich gar nicht.
Inzwischen hat sich die Tür zur Mehrzweckhalle geöffnet. Langsam geht es vorwärts. Bei jedem wird zunächst auf der Stirn die Körpertemperatur gemessen.
Wie viel? 35,8. Geht noch was.
Ilona Hartmann erzählt, dass sie früher gern zu Lesungen und Konzerten in die Halle gekommen seien. Nun treibt sie etwas anderes.
Ja, meine Schwester und mein Schwager hatten Corona. 4 Wochen haben die flach gelegen. Meine Schwester hat jetzt die Schwierigkeiten als Nachwirkung praktisch von dem Corona. Die hat einen erhöhten Puls. Der Puls stolpert praktisch von niedrig auf hoch und gleich wieder zurück. Die hatte das früher nie, aber jetzt hat sie es halt.
Nachdem sie einige Formulare ausgefüllt haben, stehen sie wieder an. Reden über die Impfung, auf die sie mit Anfang 60 noch etwas warten müssten.
Also meine Schwester hat mit mir auch diskutiert, weil ich mich eigentlich nicht impfen lassen wollte. Weil ich denke, okay, was sagen, dass es noch nicht so ganz ausgereift ist. Da hat meine Schwester gesagt, wenn du das erlebt hättest, was ich erlebt habe, dann würdest du zur Impfung eilen, und zwar schnellstens. Und ich habe mich auch überzeugen lassen. Ne?
Endlich sind sie dran. Ilona Hartmann nimmt Platz, nimmt die Maske ab, legt den Kopf in den Nacken.
Also nicht erschrecken, keine Angst haben, alles schön locker lassen. Alles gut. Ganz locker.
Eine Viertelstunde muss sie warten, dann die Erlösung.
Also ein Strich heißt negativ, alles ist in Ordnung. Wie gesagt, ist nur eine Momentaufnahme.
Sie strahlt über das ganze Gesicht. Auch ihr Mann ist negativ. So wie alle 310 an diesem Tag im Landkreis Getesteten, bis auf einen positiven Fall. Draußen fährt die Polizei ab und zu vorbei, denn es hat zuvor wütende Proteste gegen die kostenlosen freiwilligen Tests gegeben. Ein Bürgermeister wurde auf seinem eigenen Grundstück belagert.
Finde ich absolut schwachsinnig. Ich muss sagen, ich finde, das sind Leute, die wissen überhaupt nicht, wovon sie reden. Die haben von der Materie keine Ahnung. Aber es wird immer Leute geben, die irgendwas zu kacken auf Deutsch gesagt haben. Ist so, ne?
Seit dieser Woche werden im Landkreis Schmalkalden-Meiningen in Thüringen freiwillige Schnelltests für die Bevölkerung angeboten. Wie die ankommen, darüber war das eine Reportage von unserem Landeskorrespondenten Henry Bernhard. Die Grundschulen haben wieder auf. Vielen Eltern fällt auf der einen Seite ein Stein vom Herzen, andererseits haben sie ein ungutes Gefühl. Denn kommt die Öffnung zum falschen Zeitpunkt? Die Inzidenzwerte steigen, es wird vor Mutationen gewarnt, kommt die dritte Welle? Umso wichtiger, dass sich das Virus in den Schulen nicht verbreitet. Aber was wird tatsächlich dafür getan? Eltern und Lehrer zweifeln daran, dass da genug getan wird, denn außer Lüften und vielfachen Wechselunterricht gibt es nicht viel Neues, was unternommen wird. Schnelltests für Schüler und Schülerinnen gibt es bisher nicht und auch zusätzliche Luftfilter werden nur vereinzelt eingesetzt. In einigen Städten haben Eltern deshalb Petitionen eingereicht. Sie wollen damit wiederum erreichen, dass die Luftfilter in allen Klassenräumen eingesetzt werden. Über den Streit um die Luftfilter berichtet Jessica Sturmberg am Beispiel der Stadt Köln.
Morgens ist an den Grundschulen wieder Leben, wenn auch nur zur Hälfte, weil in Nordrhein-Westfalen im Wechsel nur ein Teil der Grundschüler kommt, während der jeweils andere weiter zu Hause lernt. Den Kindern tut auch die reduzierte Zahl an Präsenztagen in der Schule gut, aber vielen Eltern ist nicht wohl dabei. Denn es schwingt das Gefühl mit, dass die Öffnung nicht so gründlich vorbereitet wurde, wie es bei den derzeitigen Inzidenzwerten und der stark steigenden Zahl an mutierten Viren nötig wäre.
Eine vernünftige Belüftung zum Beispiel, da hätte was passieren können. Schnelltests hätten auch gemacht werden können, so wie in den Pflegewohnheimen. Also ich fühle mich auch nicht wohl, wenn die Kinder jetzt schon zur Schule gehen.
Dass man ein bisschen Geld in die Hand nimmt und diese Luftreiniger besorgt. Ich glaube, das ist relativ schnell gemacht und die Dinger funktionieren einigermaßen gut.
Dieser Vater ist einer von rund 6.000 Unterzeichnern einer Petition, in der die Stadtschulpflegschaft als Elternvertretung die Stadt Köln auffordert, alle Klassenräume mit Luftfilteranlagen auszustatten. Als zusätzlichen Schutz zum Lüften im 20-Minuten-Takt. Dass bereits innerhalb einer Woche so viele die Petition unterzeichnet haben, macht auch auf die Stadt Eindruck, nimmt Nathalie Binz wahr, die in der Kölner Stadtschulpflegschaft zuständig ist für die Grundschulen.
Die Petition, die wir jetzt gestartet haben, die sollte möglichst in ein Bürgerbegehren fußen. Dafür brauchen wir ja fast 25.000 Stimmen in Köln. Aber genau die hat uns jetzt Aufmerksamkeit, mediale Aufmerksamkeit beschert. Und das ist auch in der Stadt wahrgenommen worden.
Die Stadt Köln hat bisher nur für die Klassenräume, die nicht gelüftet werden können, mobile Luftfilter bestellt, finanziert aus einem Landesprogramm, das auch nur für diese Fälle eine Finanzierung vorsieht. 50 Millionen Euro hatte das NRW-Bauministerium dafür eingestellt, rund 14,5 Millionen wurden abgerufen. Auch in anderen Bundesländern, die die Anschaffung von Luftfiltern fördern, sind die Programme ähnlich in Anspruch genommen worden. In Rheinland-Pfalz war es rund die Hälfte, Bayern hat inzwischen sein Förderprogramm in einer zweiten Runde auch für belüftbare Klassenräume geöffnet, zahlt dafür aber nur noch einen Zuschuss. Auch in Hessen werden weiter Mittel bereitgestellt. In Berlin gab es nochmal einen Nachschlag. Bei den zumeist kommunalen Schulträgern ist viel Unsicherheit zu spüren. Während die einen auf Luftfilter setzen, sind andere skeptisch. Auch wenn es schon diverse Studien gibt, hat die Stadt Köln bei der TH Köln noch eine eigene Studie in Auftrag gegeben. Mitte März sollen die Ergebnisse vorliegen. Zum jetzigen Zeitpunkt erwartet die Stadt nicht, dass es dann eine flächendeckende Anschaffung von Geräten für die rund 5000 Klassenzimmer geben wird. Eltern, die den Anforderungen des Gesundheitsamtes entsprechende Geräte spenden wollen, weist die Stadt zwar formal nicht ab, macht jedoch zur Auflage, dass diese von den Eltern installiert, betrieben und gewartet werden müssten. Das ist aber so gar nicht leistbar, sagt Nathalie Binz.
Was jetzt sehr schwer ist, wenn man eben Eltern ist, das beschafft, da reinstellt, aber man soll die Inbetriebnahme machen. Wir sollen ja die Schulen gar nicht betreten zurzeit.
Die Stadt betont in dem Zusammenhang die Aussage des Umweltbundesamtes, dass wirksames Lüften, insbesondere regelmäßiges Querlüften, die beste Form der Luftreinigung darstellt. Dem widerspricht Frank Helleis, Wissenschaftler am Max-Planck-Institut für Chemie in Mainz, nicht. Mit Luftfiltern oder Lüftungsanlagen ließe sich aber eben noch mehr Sicherheit erzeugen. Und schon jetzt vorsorgen für die wärmeren Tage.
Wenn dann die Temperaturen draußen so weit angestiegen sind, dass praktisch der Luftaustausch nach innen behindert wird. Und wenn natürlich die Luft nicht mehr von alleine raus oder rein will, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Man kann entweder mit einem Ventilator nachhelfen und einfach die Luft nach draußen befördern und frische Luft reinholen. Oder man kann Luftfilteranlagen verwenden, um die zwar schon verbrauchte Luft wenigstens von Viren zu reinigen. Und natürlich auch von anderem Staub.
Wissenschaftler Frank Helleis und sein Team beim Max-Planck-Institut hatten als Alternative zu den teuren Luftfiltern eine Lüftungsanlage konstruiert aus Mitteln, die im Baumarkt erhältlich sind und damit bereits im Herbst für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Der Bauplan steht seitdem frei zugänglich im Internet und wurde an vielen Schulen in Rheinland-Pfalz umgesetzt. Auch in Köln befassten sich Eltern und Schulen mit dem Gedanken. Durchgedrungen ist es am Ende nicht. Warum, lässt sich nicht so richtig ausmachen. Ob es das Unbehagen war, dass eine selbstgebaute Lüftung hier wirklich etwas bewirken kann oder am Ende eventuell sogar kontraproduktiv wäre. Einige sagen, die Stadt hätte gleich abgewunken, sodass man sich erst gar nicht mehr damit befasst habe. Die Stadt wiederum teilt mit, es habe nur eine Schule gegeben, die Interesse gezeigt habe. Und die konnte es dann aus organisatorischen Gründen nicht umsetzen, weil Schulen und Läden bereits dicht waren.
Kölner Eltern fordern mehr Luftfilter für Schulen. Deswegen wurde eine Online-Petition gestartet. Jessica Sturmberg berichtete. Schaut man sich die Frisuren der vergangenen Jahrzehnte an, dann gibt es viele Schmunzler. Im Rückblick betrachtet. In den 80er Jahren zum Beispiel trug der Mann gerne Fokuhila. Vorne kurz, hinten lang. Die Frau kam gerne mit der Pudeldauerwelle zurück. Das war modern. Was werden die Menschen wohl irgendwann sagen, wenn sie auf das Jahr 2021 zurückblicken? Eines steht fest, die Corona-Mähne wird ebenfalls für viele Lacher sorgen. Ab dem 1. März gibt es für einige ein Aufatmen. Dann dürfen die 80.000 Friseurbetriebe in Deutschland nach monatelanger Zwangspause wieder öffnen. Der Andrang ist so gewaltig, dass die Friseure gar nicht wissen, wem sie die ersten Termine anbieten sollen. Sadie Kizin ist Friseurin in Duisburg. Sie hatte die Idee, ihren ersten Termin am 1. März dem Meistbietenden zu geben, also diesen Termin zu versteigern. Wenn Sie der Meinung sind, den Termin ganz dringend zu brauchen, dann können Sie bis zum 28. Februar auch noch mitbieten. Und darüber möchte ich jetzt gerne mit Sadie Kizin selbst sprechen. Frau Kizin, wie viel ist denn bis jetzt schon für diesen ersten Termin geboten worden? Wie ist der aktuelle Stand?
Also das möchte ich jetzt nicht sagen. Am 28.02. möchte ich dann veröffentlichen.
Okay, dann bleiben wir gespannt. Aber es ist schon eine Menge zusammengekommen, kann man das sagen?
Ist schon zusammengekommen. Also für einen Haarschnitt ist das okay.
Jetzt werden einige Hörer bestimmt sagen, das darf doch nicht wahr sein. Jetzt will die Frau Kisin auch noch richtig Reibach machen. Aber sie werden das Geld nicht für sich behalten, sondern sie werden es spenden.
Ja, in Kindernothilfe in Duisburg werde ich spenden.
Wie sind Sie auf die Idee gekommen?
Ich bin auf die Idee gekommen, weil ich, seit wir wissen, wann wir aufmachen dürfen, nur noch bekomme ich Anrufe und jeder will ja Termine haben. Die erste Woche war schon erste, zweite Tag schon voll. Und jeder, der noch angerufen hat, wollte den frühesten Termin haben. Dann habe ich immer gesagt, wer bietet mehr? Aber als Spaß mit meinen Kunden habe ich Spaß gemacht. Mhm. Wir fangen normalerweise um 9 Uhr an, 9 bis 18 Uhr habe ich mit meinem Mitarbeiter geredet. Also eine Stunde früher haben wir vorgelegt. Und wurde immer mehr. Dann habe ich ja als Spaß und irgendwie ist das auch, habe ich auf die Idee gekommen, dass man 1. März um 0.01 Uhr das Erste sein, aber für einen guten Zweck. Ich liebe Kinder. Also ich habe auch ein Herz für die Kinder. Und dann habe ich gesagt, Kindernothilfe kann ich ja wählen und wer mehr bietet, soll auch an Kindernothilfe kommen.
Habe ich das richtig verstanden? Sie schneiden dann die ersten Haare um kurz nach 0 Uhr?
0.01 Uhr schneide ich die Haare von demjenigen, der mehr geboten hat.
Okay, dann sind wir gespannt, wer das sein wird, wer es so nötig hat, oder?
Ja.
Wie viele Anrufe von Kunden haben Sie denn bis jetzt bekommen? Bis wann sind Sie ausgebucht mit Terminen?
Also der Terminkalender ist schon bis 18. voll. Also ist schon bis 18. habe ich noch einige Termine freigehalten für Stammkunden, die auch noch nicht angerufen haben. Aber ist bis 18. schon voll belegt.
Was glauben Sie, warum dürfen die Friseure mit als erstes wieder öffnen, noch vor dem Einzelhandel zum Beispiel?
Also Friseur ist so wichtig, so wie Essen und Trinken. Wenn man die Haare in Ordnung hat, dann ist das Füße auch. Das ist ja wirklich für Leute sehr wichtig, dass sich auch wie die Kunden die Termine haben möchten.
Der Corona-Lockdown drückt aufs Gemüt und Sie sagen, eine schlechte Frisur auch?
Ja.
Ja? Okay. Böse Zungen behaupten ja, dass der Staat Friseure deshalb wieder so schnell öffnet, weil ihm jede Menge Steuergelder durch die Lappen gehen. Wir alle wissen, viele Friseure haben zu Lockdown-Zeiten schwarz gearbeitet. Können Sie sich vorstellen, dass das ein Grund für die Öffnung war?
Nee, da weiß ich nicht. Ich denke, das ist ja ein Grund. Ja, könnte auch sein. Für die Menschen ist auch wichtig, so wenn der Kopf in Ordnung ist, wenn die Haare, wenn ich einen Zentimeter Ansatz habe, dann fühle ich mich sehr unwohl. Und wenn man die Haare in Ordnung hat, dann fühlt man auch sie wohl. Und die Leute haben kein soziales Leben, die sind zu Hause und noch Haare lang. Das ist für die Füße auch nicht gut, für den Kopf, für den Leute nicht gut.
Wie wollen Sie sich und Ihre Kunden in Zukunft vor Corona schützen?
10 Bedienungsplätze habe ich meinen Salon. Also wir arbeiten nur in 5 Plätze. Dazwischen die Plätze, die benutzen wir nicht. Und ich habe auch so Glaskabinchen, so von einem Messebauer Glaskabinen gebaut. Schon erste Mal, so letztes Jahr habe ich gebaut. Und wir haben auch Desinfektionsmittel und wir waschen auch die Kunden. Also keine Trockenhaarschnitte mehr. Wir lüften ständig. Wir haben auch Lüftung ständig auch an. Meine Maßnahmen sind auch sehr gut.
Wie ist es Ihnen denn in der Lockdown oder während der Lockdown-Zeit ergangen? Haben Sie Schulden gemacht?
Ja, natürlich. Ich hatte ja gespartes Geld, aber wenn noch ein paar Monate verlängert wird, hätte ich auch das Geld nicht. Ich habe noch keine Hilfen auch bekommen. Die Kosten haben ja weitergelaufen. Okay, mein Steuerberater meint, die Corona-Hilfe 3 bekomme ich noch, aber ich habe noch nichts bekommen. Ich hatte ja etwas Gespartes und damit bin ich ja durchgekommen.
Also kommt die Öffnung Ihnen jetzt gelegen? Sonst hätten Sie schließen müssen?
Ja, sehr. Also sehr gut. Noch ein Monat wäre schwer sein bei mir. Dann hätte ich Schulden gehabt.
Sadie Kisin, Friseurin aus Duisburg, war das. Sie wird ihren ersten Termin am 1. März für einen guten Zweck versteigern. Das Telefoninterview haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Das war die Sendung Deutschland heute. Im Anschluss folgen die Nachrichten, dann gibt es die Sendung Campus und Karriere. Wie kann kulturelle Bildung Führungsstile bereichern? Das wird dann eines der Themen sein. Ich bin Sabine Schmidt. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.